Ja, den Kindern wünscht man eine richtig gute Zeit bei den Bibelentdeckern. Falls es Eltern mit Kleinkindern gibt, da gibt es auch im unteren Stockwerk einen Übertragungsraum. Falls ihr wollt, dürft ihr dahin gehen. Bei den vielen Abkündigungen vorher habe ich noch eins vergessen, nämlich unser Stadtfest, 50 Jahre Albstadt, kommt Ende Juli und wir sind da ja mit dabei mit einem Stand und manche haben sich vielleicht schon gefragt, was gibt es da überhaupt für Aufgaben und gibt es irgendwie Listen, wo man sich eintragen kann? Die wird es in 2 Wochen geben, zusammen mit weiteren Infos und da dürft ihr euch dann kräftig eintragen, aber diese Infos dann in 2 Wochen. Also gut, wenn ihr euch einfach dieses Stadtjubiläum freihaltet, wir können da jede Hand gebrauchen, nicht nur die Kreppbacken, sondern auch solche, die Geld kassieren und so weiter, so Springerdienste und so, vieles brauchen wir da. Ja, es geht weiter mit dieser Reihe über die 10 Gebote und wir haben diese Reihe überschrieben mit 10 Worte der Freiheit. 10 Worte der Freiheit, warum haben wir es so genannt? Ganz ehrlich, ich finde, es hört sich ein bisschen besser an als 10 Gebote. So, gebe ich ehrlich zu. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass 10 Worte der Freiheit es gut trifft. Horst Hölle hat uns da letzte Woche gut mit reingenommen, in welcher Situation das Volk Israel war, als sie diese 10 Gebote bekommen haben. Sie waren vielleicht vor einem Jahr oder 1,5 von Ägypten ausgezogen, also das war noch gar nicht so lang. Und all die Jahre und Jahrhunderte davor hatten sie in Ägypten als Sklaven gelebt. Und jetzt zum ersten Mal waren sie als Volk in Freiheit. Und um die Freiheit gut leben zu können, braucht es Regeln. Das ist heute nicht anders als damals. Und so sind es 10 Worte der Freiheit, damit die Freiheit gut gestaltet wird und wirklich als Freiheit gelebt werden kann. Letzten Sonntag ging es um die ersten 2 Gebote. Es geht ja los, dass es da in 2. Mose 20 heißt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Da kommt erstmal das raus, wie großartig Gott ist, er hat das Volk in die Freiheit geführt. Und dann erst kommt das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das war das eine. Und das andere, du sollst dir kein Bild machen und es verehren. Das war das zweite. Jetzt überspringen wir 3 und 4. Das dritte wäre dieses, dass wir den Namen Gottes ehren sollen. Und das vierte, dass wir den Feiertag heiligen sollen. Diese ersten 4 Gebote, wenn wir uns das so überlegen, die handeln davon, von der Beziehung zwischen dem Mensch und Gott. Es geht immer irgendwie um Gott. Und mit dem 5. Gebot beginnen dann diese Gebote von der zwischenmenschlichen Beziehung. Und so kommt jetzt das 5. Gebot, 2. Mose 20, und dann das 6. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr dein Gott gibt. Du sollst nicht morden. Recht kurzer Text, was wir heute als Predigttext haben, aber es gibt viel dazu zu sagen. Und wir werden uns vor allem mit diesem Vater- und Mutter-Ehren beschäftigen und relativ kurz auf Du sollst nicht morden eingehen. Also mit diesen Geboten beginnen diese zwischenmenschlichen Gebote. Und wenn du jetzt für dich überlegst, wenn wir so ein Ranking machen würden, was ist so das Wichtigste von diesen zwischenmenschlichen Geboten? Also hier haben wir Vater- und Mutter-Ehren, dann morden, danach kommt nicht Ehebrechen, man soll nicht stehlen, man soll nichts Falsches über jemand anderes sagen, nicht begehren und so. Auf welche Stufe würdest du dieses Vater- und Mutter-Ehren setzen? Also ganz einfach für dich so überlegen, wäre es so für dich das Wichtigste und Höchste? Jetzt haben wir hier so einige Eltern mit Kindern, ihr würdet vielleicht sagen, auf jeden Fall, also Vater- und Mutter-Ehren, definitiv. Aber ehrlich gesagt, ich denke, wir würden es vielleicht jetzt nicht an die erste Stelle setzen. Und doch setzt Gott es an die erste Stelle. Und ich habe den Eindruck, das hat schon etwas mit Ranking zu tun, also dass ihm das besonders wichtig ist. Und er sagt gleich noch eine Verheißung dazu. Nämlich, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Da merkt man natürlich auch, dass es ganz stark an das Volk Israel gesagt, dass eben kurz oder dass dann dieses Land einnehmen soll, das Gott ihnen eben versprochen hat. Und Gott sagt, ihr werdet lange darin leben, wenn ihr dieses Gebot haltet. Aber auch so, es hat für Gott wohl eine besondere Stellung, besonders wichtig, Vater und Mutter zu ehren. Nur, was konkret bedeutet das denn, Vater und Mutter zu ehren? Die Formulierung kennen wir, aber irgendwie muss es ja konkret werden. Eine Bibelübersetzung, die Neue Genfer Übersetzung, hat diese Anmerkung dazu geschrieben: Gemeint ist sowohl der respektvolle Umgang mit den Eltern als auch deren Versorgung in Krankheit und Alter. Das fand ich schon mal ganz gut. Wir merken dabei, das ist jetzt gar nicht nur so den Kindern gesagt, also denen auch, aber jeder, der Eltern hat, ist gefordert, sie zu ehren. Respektvoller Umgang und dann Versorgung in Krankheit und Alter, das betrifft eigentlich eher uns Erwachsenen. Wenn Eltern krank oder vor allem ins Alter kommen, dann sind die Kinder meistens auch schon älter. Was bedeutet es noch, dieses die Eltern ehren? Ich habe so überlegt, vielleicht kann man es auch ein Stück weit beantworten mit dem, wenn man fragt, was meinen wir denn, wenn wir sagen, wir ehren Gott? Wir haben zum Beispiel gerade in Liedern Gott geehrt und da haben wir Gutes über ihn gesagt. Ich glaube, das können wir auch auf die Eltern beziehen. Eltern ehren bedeutet auch, Gutes über sie zu sagen. Oder in den Liedern sagen wir auch Gutes Gott direkt. Und so ist Eltern ehren sicherlich auch, ihnen Gutes zu sagen. Vielleicht, je älter sie werden, desto wichtiger ist es, dass wir sie ermutigen und ihnen was Gutes sagen. Oder im Blick auf Gott finde ich auch ganz wichtig, ihm zuzugestehen, dass er anders führt, als ich mir das vorstelle, in dem Wissen, dass er es gut macht. Und das gilt im Blick auf Eltern auch, da sind dann eher die Kinder gefragt, dass sie einfach das machen, was die Eltern sagen. Und wenn sie es ein bisschen kapieren, dass die Eltern es gut meinen, dann ist es natürlich gut, weil das ist wirklich ähnlich wie mit Gott. Gell? Wir sehen es manchmal anders, aber Gott hat diesen größeren Überblick und er führt uns gut. Und wollen wir hoffen, dass wir als Eltern das auch so machen, dass wir diesen guten Blick haben und unsere Kinder da gut führen. Also ich habe diese Punkte so genannt, also gar nicht ganz alles da dazu geschrieben, aber eben Gutes über die Eltern sagen, ihnen Gutes sagen, sie im Alter zu versorgen, das hat man in dieser Anmerkung drin. Und das, was für die Kinder zählt, habe ich jetzt nicht so sehr dazu genommen, weil wir meisten älter sind. Also den Eltern zugestehen, dass sie einen vielleicht auch anders führen, wie man selber will. Dieses im Alter versorgen, da will ich noch dazu sagen, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man sich gleichzeitig auch nicht selbst überfordert. So manch einer hat vielleicht schon aus diesem habe die Aufgabe, meine Eltern zu versorgen, sich vielleicht auch selbst übernommen. Wenn es geht, die eigenen Eltern zu Hause zu pflegen oder in irgendeiner Weise zu versorgen, dann ist das super und dann ist es gut, wenn wir das machen. Aber manchmal geht es auch über die Kräfte. Und wenn ein Elternteil ins Altenheim kommt, dann kann man da ja trotzdem auch schauen. Also da gilt Eltern ehren dann auch. Auch da gilt es irgendwie zu gucken. Manchmal haben alte Menschen dann auch sehr große Ansprüche, die man als Kind manchmal nicht erfüllen kann. Und insofern ist dann die Frage, wo gilt sich da dann auch abzugrenzen. Aber trotzdem grundsätzlich im Blick zu haben, wir haben Eltern, die haben lange Jahre sich um uns gesorgt. Und jetzt wollen wir uns auch um sie sorgen, so gut es eben geht. Das ist definitiv wichtig. Wie sieht Elternehren aus bei Eltern, die Kinder schlecht behandeln? Also ich denke dabei an das, was es ja leider auch gibt, dass es Gewalt gibt in Familien und nicht mal nur eine hinten auf dem Popo, sondern wo vielleicht richtige Gewalt herrscht, dass da gibt es Dinge, dass mal eine Rippe gebrochen ist oder was auch immer. Also diese wirklich schlimmen Dinge. Oder sexueller Missbrauch. Sowas, wo Kinder einfach letztlich ihrer Zukunft beraubt werden, weil sie ihr ganzes Leben darunter leiden werden. Wie sieht da Elternehren aus? Muss man als Kind oder als Jugendlicher unter diesem Gebot des Elternehren den Mund halten und alles über sich ergehen lassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Also wenn ich jetzt in der Jungschau oder im Teenkreis oder so wäre und mit Kindern darüber reden würde oder mit Jugendlichen, dann würde ich mit ihnen wahrscheinlich über gute und schlechte Geheimnisse sprechen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Unterscheidung zwischen gute und schlechte Geheimnisse? Ich habe das erst vor kurzem gehört. Es war bei einem Hörspiel von unseren Kindern, also so ein Kinderhörspiel. Ich fand das richtig gut. Und zwar war das da so mit reingebunden, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt. Gute Geheimnisse sind solche Sachen, wenn man jemanden überraschen will. Also zum Beispiel, wir in der Familie haben immer ein bisschen Geheimnisse so vor Muttertag. Mit was überraschen wir die Mutter? Oder die anderen haben Geheimnisse vor meinem Geburtstag, weil es irgendwie darum geht, das kriege ich geschenkt oder irgendwie so. Das sind gute Geheimnisse, tolle Sache. Da freue ich mich, wenn andere so ein Geheimnis von mir haben, weil es dient ja, den anderen zu erfreuen. Schlechte Geheimnisse sind solche, bei denen jemand geschadet wird. Und bei diesen Geheimnissen, da ist es so, die darf man verraten und nicht nur man darf sie, sondern es ist sogar gut und wichtig, sie zu verraten. Also zum Beispiel, wenn in der Klasse ausgemacht wird, dass man irgendwo sich versteckt und so auf dem Schulweg auf einen wartet, damit wenn der vorbeikommt, man den dann verprügelt. Das Geheimnis darf man verraten als Kind. Es ist sogar gut, es zu verraten, um es eben damit, dass es gar nicht erst dazu kommt. Oder wenn jemand in einer Familie sexuell missbraucht wird, dann ist es gut, das einer Vertrauensperson zu erzählen. Egal, ob es einen selbst betrifft oder ein Geschwisterkind oder so. Oder wenn man der Ehepartner ist. Da ist es gut, das jemand zu sagen. Denn der Teufel sucht immer das Heimliche. Und er ist so clever, dass er die guten Gebote Gottes nützt, um manchmal Schlechtes zu vertuschen. Eben indem er eingibt, du sollst deine Eltern ehren, du darfst nichts Schlechtes über sie sagen, deswegen darfst du das nicht erzählen. Das sind so diese Lügen des Teufels. In Wirklichkeit wäre die Hilfe da, wo das eben nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern jemand wird dann frei, wo solch zerstörerisches Verhalten ans Licht kommt. Und so kann Elternehren auch bedeuten, dass man Familiengeheimnisse erzählt, damit demjenigen wirklich geholfen wird. Und das muss ja dann auch nicht als Leserbrief in der Zeitung stehen, aber dass man es einer Person sagt, die dann weiterhilft, das ist gut und wichtig. Und so will ich uns eben auch das sagen, Elternehren darf nicht dazu dienen, Unrecht geheim zu halten. Und überhaupt grundsätzlich gilt, bitte keine schlechten Geheimnisse wahren. Und als solche Ansprechpersonen oder Vertrauenspersonen will ich einfach erwähnen, da sind wir auch immer gerne bereit als Angestellte hier der SV, also sei es ich oder sei es der Lothar Sommer oder der Friedemann Tröger, die Bärbel Schmid ist auch immer bereit. Und eben, uns geht es auch nicht darum, das dann an die große Glocke zu hängen, aber dann eben Wege zu suchen, wie kann es gut weitergehen. Und ich bin dann auch nicht der Spezialist unbedingt, aber ich weiß, wer der Richtige ist und wer weiterhelfen kann. Und vielleicht betrifft es dich selber, dass du sagst, da gibt es so schlechte Geheimnisse in meinem Leben und es wäre so wichtig, dass ich es mal ausspreche. Und dann will ich dich ermutigen, mach das. Weil das ist der erste Schritt, um da in die richtige Richtung zu kommen, um letztlich Befreiung davon zu erleben. Jetzt geht es, so denke ich, den allermeisten von uns so wie mir, dass sie das Vorrecht haben, gute Eltern zu haben oder gehabt zu haben. In meinem Fall sind meine beiden Eltern schon gestorben. Aber das ist echt so ein großes Geschenk, gell, wenn man sagen kann, hey, ich hatte Eltern, die haben mich gut hineinbegleitet in das Leben und ich für meinen Teil bin einfach dankbar für meine Eltern. Und trotzdem ist es so, wie es mal jemand gesagt hat, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber derjenige sagte, den eigenen Eltern muss jeder vergeben. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich erst so ein bisschen nachgedacht und irgendwann dachte ich, ja, es stimmt schon. Den eigenen Eltern muss jeder vergeben. Ich nehme an, das ist tatsächlich so. Denn auch wenn die Eltern noch so gut waren und es gut gemeint haben und ihr Bestes gegeben haben, natürlich sind sie an uns schuldig geworden. Es kann auch gar nicht anders sein. Ich finde, wenn man dann selber Vater oder Mutter ist, merkt man das recht schnell, gell? Es geht gar nicht anders. Man wird auch an den eigenen Kindern schuldig. Und so ist eben auch das, wenn ich dann überlege, ich weiß auch das eine und andere, wo ich sagen würde, da bin ich verletzt von Vater oder Mutter. Und dir geht es vielleicht auch so, aber jetzt ist wichtig, dass du nicht dabei stehen bleibst, sondern dann geh den Schritt weiter und sag, da möchte ich ganz konkret vergeben. Und das kann auch dann noch dran sein, wenn die Eltern vielleicht schon gar nicht mehr leben. Wenn du irgendwas in dir rumträgst, wo du sagst, das trage ich ihnen eigentlich immer noch nach, dann nimm den heutigen Tag und sag, da möchte ich ganz bewusst vergeben und ich möchte nicht daran festhalten. Eltern ehren bedeutet auch, den eigenen Eltern zu vergeben. Für mich war das sehr eindrücklich, als ich das Buch von Michael Stahl gelesen habe. Ich weiß nicht, ob er Michael Stahl kennt. Ich nehme an, der eine oder andere kennt ihn. Er war auch bei der Zeltkirche, die vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren oder so hier in Taifingen war. Michael Stahl ist irgendwo hier im Schwäbischen in einem kleinen Dorf aufgewachsen und er hatte einen Vater, der Alkoholiker war und der dazu noch irgendwann beschlossen hat, dass er zu gut für die Welt ist, dass er weiterhin arbeitet und deswegen das Arbeiten aufgehört hat. Und dementsprechend in ärmlichen Verhältnissen ist er aufgewachsen, der Michael Stahl, also sein Vater hat die Arbeit bleiben lassen. Bis er 14 war, hat er im Schlafzimmer seiner Eltern gelebt, hatte kein anderes Zimmer. Und eben Vater Alkoholiker, ihr könnt euch vorstellen, das war eine schwierige Kindheit. Sobald es möglich war, ist er weg von seiner Familie und kam da auch in schwierige Dinge rein. Schule war sowieso schwierig. Wo er immer gut war, waren die Kampfsportarten. Und das hat er letztlich dann auch zum Guten genützt, in der Form, dass er so als Türsteher an der Disco sich Geld verdient hat und später dann Bodyguard wurde. Und das Größte war, dass er, als der Papst hier in Deutschland war, dann mit seiner kleinen Sicherheitsfirma, die er bis dahin dann hatte, für das Sicherheitskonzept dieses Papstbesuches zuständig war. Also den Papst selbst Wir waren immer die Schweizer Garden, aber alles drumherum, da war er dann so dafür zuständig. Aber deshalb erzähle ich es nicht, sondern ich erzähle es deshalb, weil er in seinem Buch schreibt, also dieses Kein Herz aus Stahl ist eins seiner Bücher, echt super, kann ich sehr empfehlen. Und es ist schon ein Weilchen her, dass ich es gelesen habe, aber ich habe so im Kopf, dass er geschrieben hat, das Wichtigste in meinem Leben war, dass ich mich mit meinem Vater versöhnt habe. Und das war so ein richtig schwerer Weg für ihn. Er hatte da, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon längere Zeit keinen Kontakt mehr mit dem Vater, aber er wusste, wo der wohnt und so. Und dann irgendwann hat er sich das Herz genommen und er glaubt an Jesus, der Michael Stahl, und so hat ihn gebeten, dass er ihm die Kraft gibt, jetzt zu seinem Vater zu gehen. Und dann hat er das gemacht und ist zu seinem Vater gegangen, hat gesagt, ich vergebe dir alles und ich bitte dich um Vergebung, wo ich falsch gehandelt habe, wo ich aufmüpfig war, wo ich nicht gehorsam war und so. Und das war dann für ihn unglaublich, wie sein Vater ihn einfach in die Arme genommen hat und sie sich vielleicht zum ersten Mal im Leben richtig umarmt haben. Und er sagt, der Vater lebte dann nur noch 3 Jahre oder so nach diesem Ereignis, aber das waren so 3 gute Jahre, die sie miteinander hatten. Und das einfach aus dieser Versöhnung mit dem Vater heraus. Ich denke, die meisten von uns haben keine so schwierige Geschichte, aber gut, wenn wir das eben leben, den Eltern zu vergeben, ob es größere oder kleinere Dinge sind. Und wie wäre es, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und den Eltern einfach mal Danke sagen? Also wer Eltern hat, ich kann es nur empfehlen. Und irgendwie fällt das ganz schön schwer, oder? Also ich weiß noch, als meine Eltern noch gelebt haben, einmal lag es mir wirklich so auf dem Herzen, dass ich meinem Vater so Danke sage. Er war da im Krankenhaus und das fiel mir echt schwer. Ich musste mich echt irgendwie überwinden dazu. Aber ich habe mich dann, weil es mir irgendwie Gott auch so aufs Herz gelegt hat, habe ich mir dann so das Herz genommen und habe einfach gesagt, danke für alles, was du mir Gutes getan hast. Und auch so, jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich selber Kinder und merke, wie vieles gar nicht so leicht ist und so. Einfach vielen Dank. Und ich bin richtig froh, dass ich es ihm gesagt habe. Gar nicht arg viel später ist er gestorben, was keiner gedacht hätte. Und ich war so froh, dass ich es ihm gesagt habe. Deshalb schieb es am besten nicht auf. Sag deinen Eltern Danke, solange es geht. Vielleicht hilft es auch, einen Brief zu schreiben, wenn man sagt, ich tue mich so schwer, das irgendwie persönlich zu sagen, dann darf man es auch einfach schreiben. Und selbst bei den Eltern, wo man sagen würde, vielleicht sagst du, ich hatte nicht diese guten Eltern. Ich bin mir sicher, sie haben trotzdem dir viel Gutes getan. Vielleicht kannst du es nicht so sehen, aber auch Eltern, die sich selber schwer tun, die hätten es gern besser gemacht und sie haben vielleicht manches gemacht, was man als Kind gar nicht sieht. Und wir können Danke sagen für diese Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht so sehen. So, das war die Eltern ehren. Jetzt haben wir noch, du sollst nicht morden. Wird eigentlich schon fast reichen, gell? Oder nicht fast. Aber noch kurz fünf Minuten, ja, ein paar Gedanken zu du sollst nicht morden. Die meisten haben es wahrscheinlich im Kopf mit, du sollst nicht töten. So, wenn man es in der Lutherbibel liest oder auch im Konfi-Unterricht auswendig lernt, dann heißt es einfach, du sollst nicht töten. Genauer genommen oder besser übersetzt ist es mit, du sollst nicht morden. Das wäre jetzt nochmal ein großes Feld, so die Unterschiede zwischen töten und morden. Aber nur so, um es kurz zu sagen, im Kapitel danach spricht Gott davon, dass es manche Vergehen gibt, auf die die Todesstrafe steht. Also wenn jemand das und das tut, dann sollt ihr ihn töten, heißt es da. Und da kann man jetzt ja sagen, na Moment, hier heißt, du sollst nicht töten und dann, du sollst ihn töten. Und da ist gut zu wissen, dass im Hebräischen auch unterschiedliche Worte benutzt werden. Hier ist es Razach, wir könnten es mit Morden, also mit Morden lässt sich es gut übersetzen. Bei dem, wenn das und das passiert, sollst du ihn töten, ist es ein anderes hebräisches Wort. Du sollst nicht morden. Wird man sagen, okay, da können wir uns jetzt zurücklehnen, oder? Also betrifft uns eh nicht und da wären auch wahrscheinlich alle um uns herum einig, wenn, auch wenn man nicht an Gott glaubt und so, wenn wir so eine Umfrage machen würden, wahrscheinlich würden die meisten sagen, ja, das ist eine gute Regel, auch wenn sie jetzt nichts mit Gott zu tun haben. An der Stelle war für mich richtig spannend, Vishal Mangalwadi zu hören. Er ist ein indischer Philosoph und Theologe und hat unter anderem dieses Buch, das Buch der Mitte, geschrieben. Und mit diesem Buch der Mitte, da meint er die Bibel. Und dann hat er noch ein Buch geschrieben, das habe ich auch und verlese gern, wenn es jemand von euch lesen möchte, richtig gut, Die Seele des Westens. In beiden Büchern, er hat noch mehr geschrieben, aber in diesen Büchern geht es darum, dass er so als Inder beschreibt, wie die Bibel unsere europäische Kultur geprägt hat. Und das ist wirklich hochspannend mit so einem Blick von außen. Und 2017 war er hier in Stuttgart in der Porsche Arena. Und ich erinnere mich, wie er da auch über dieses Du sollst nicht morden gesprochen hat. Und er hat gesagt, grundsätzlich stimmt da jeder damit überein. Egal, ob man in Indien fragt oder ob man in Europa die Leute fragt, die nichts mehr mit Gott zu tun haben, stimmen alle damit überein. Aber wenn es dann an die Ränder des Lebens geht, dann sieht es irgendwie anders aus. Was meint er mit den Rändern des Lebens? Er hat es dann ausgeführt, er sagte, wenn es dann um den Anfang des Lebens geht, um Abtreibung, da sieht es dann bei vielen doch irgendwie anders aus. Oder den anderen Rand des Lebens, am Lebensende, wenn es um Sterbehilfe geht, da sind dann doch viele bereit, Kompromisse zu machen. Und deshalb hat er gesagt, es ist schon ein Unterschied, ob das so eine allgemeine Überzeugung ist oder ob eine göttliche Autorität dahinter steht. Und seit er das damals sagte, fällt mir das schon auch so auf, dass zum Beispiel im Blick auf Abtreibung es doch irgendwie erstaunlich ist, dass es vor allem Christen sind, die sich da engagieren. Also gegen Abtreibung engagieren. Man könnte ja auch denken, dass andere Menschen das machen, weil es irgendwie auf der Hand liegt, dass das Unrecht ist. Aber es sind doch vor allem Christen. Warum? Weil diese göttliche Autorität dahinter steht. Und weil ich denke, Gott uns durch seinen Heiligen Geist da lenkt und leitet und uns da ein Bewusstsein dafür gibt. Und ich möchte an der Stelle betonen, ich möchte niemand ein schlechtes Gewissen machen, wenn sowas passiert ist, dann gilt da genauso, dass man Sünde bekennen darf und soll und dann die Vergebung in Anspruch nehmen darf. Auch da gilt Gottes Vergebung, das auf jeden Fall. Aber ich möchte so präventiv sagen, da bin ich so froh, dass wir diese guten Gebote Gottes haben, die uns so vorbeugend helfen, eben die richtigen Dinge zu tun und die falschen zu lassen. Und wahrscheinlich noch relevanter ist es im Blick auf das Lebensende, also vielleicht für uns relevanter. Wenn ich so manche Lebensgeschichte mitbekomme von alten Menschen, da muss ich sagen, dieser Wunsch, nicht mehr leben zu müssen oder sterben zu dürfen, den kann ich durchaus verstehen. Das sind solche, die unheimlich leiden und Schmerzen haben und oft schon viele Jahre. Und man kann es einfach verstehen. Aber so gut dann dieses Gebot zu haben, das einem klar macht, nein, es ist aber nicht unsere menschliche Aufgabe zu sagen, wenn ein Leben zu Ende geht, sondern wir überlassen das Gott. Und deshalb dieses Du sollst nicht morden, das gilt auch an den Rändern des Lebens und es gilt auch oft im Blick auf dich selbst. Also zum einen, ich will es mir sagen, wenn ich einmal alt bin und mir es vielleicht so geht, dann will ich es Gott überlassen. Aber natürlich auch ansonsten im Blick auf Selbstmord, auch da gilt dieses Gebot, du sollst nicht morden. Gott sagt es dir, es ist nicht in deiner Hand zu sagen, wenn das Leben zu Ende ist. Und auch da, wenn du jemanden kennst, der das getan hat, wenn er an Jesus geglaubt hat, bin ich mir sicher, dass Gott ihm vergibt und dass er bei Gott ist. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber auch jetzt hier wieder präventiv. Es ist so wichtig, dass wir das für uns im Kopf haben, dass es nicht in unserer Hand zu sagen, wann das Leben zu Ende sein soll. Und das ist so ein großes Feld dann auch wieder, gell? Gerade im Blick auf das Lebensende, da könnte man vieles sagen. Ich will nur ganz kurz sagen, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen lebensverlängernden Maßnahmen und aktiver Sterbehilfe. Also ganz kurz und plakativ gesagt, ist, wenn man lebensverlängernde Maßnahmen ablehnt, finde ich, ist okay. Aber die aktive Sterbehilfe, so die Giftspritze, ist nicht okay. So kurz und plakativ gesagt, da gibt es ja noch viele Grauzonen. Ich will es heute mal hierbei belassen. Ganze Menge harter Tobak zum Teil heute. Zum Schluss frag einfach Gott nochmal, was ist das, was wichtig ist für dich? Und nimm in den Blick Gottes, der Gott des Lebens, der diese Gebote uns auch nicht gibt, damit wir uns irgendwie den Himmel erarbeiten, den bekommen wir geschenkt, sondern um uns so ein gutes Leben zu ermöglichen. Und ich will es nochmal so kurz zusammenfassen. Das eine war, dieses Elternehren bedeutet, Gutes über sie zu sagen, ihnen selbst Gutes zu sagen, sie im Alter zu versorgen. Und dann hat man auch, was es nicht bedeutet, Elternehren darf nicht dazu dienen, Unrecht geheim zu halten. Und ganz grundsätzlich gilt, bitte keine schlechten Geheimnisse. Elternehren bedeutet auch, den Eltern zu vergeben. Und schön, wenn wir noch einen Schritt weitergehen und den Eltern Danke sagen. Und dann haben wir es gesehen, dieses Du sollst nicht morden, das gilt auch an den Rändern des Lebens und es gilt im Blick auf dich selbst. Und wenn jetzt irgendwas dir durch den Kopf geht, wo du sagst, es wäre jetzt gut, noch mit jemandem zu reden oder vielleicht auch mit jemandem zu beten, dann sei so mutig und geh auf jemand anderes zu. Ihr dürft gerne auf mich zukommen, aber ihr wisst, wen ihr sonst habt, mit dem ihr reden könnt. Seid so mutig und macht es und dann redet darüber und betet gemeinsam. Lasst uns noch eine kurze Zeit der Stille nehmen. Wer möchte, kann für sich selber beten und ich werde dann auch noch beten und wir schließen dann noch ab mit dem Vaterunser. Guter Gott, ich danke dir, dass du uns deine guten Gebote gibst, um Leben zu ermöglichen. Und ich danke dir für jeden, der sagen kann, ich habe gute Eltern gehabt und ich bin einfach dankbar für sie. Danke dafür. Und du weißt, wer hier vielleicht zuhört und sagt, mir fällt das schwer, da war vieles nicht gut. Bitte dich, dass du hilfst zu vergeben und auch zu sehen, was eben doch auch gut war und dafür dankbar zu sein. Und du weißt um jeden Einzelnen von uns, du weißt, was jeden Einzelnen bewegt. Danke, dass du der bist, der jeden Einzelnen am allerbesten versteht. Und danke, dass wir mit allem, was uns bewegt, uns an dich wenden dürfen. Und so bitte ich dich, dass du uns ganz konkret hilfst in den Dingen, in denen wir herausgefordert sind. Und bitte gib's uns, dass wir auf dich vertrauen und sehen, wie du Gutes tust. Und das bitten wir zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beten Gott nochmals mit zwei Liedern an. Andi, hast du noch eine Info davor? Jawohl. Genau, wir geben die Opferbeutel dabei durch. Heute ist es als Bauopfer bestimmt. Nächsten Sonntag, letzter Sonntag im Monat, haben wir ja hier keinen Gottesdienst. Das, was ihr gebt, dient in neuen Räumlichkeiten. Herzlichen Dank dafür.